jetzt möchte ich gerne mit Ihnen beten. Vater, wir danken dir für die Tage, die wir schon miteinander hier erlebt haben, und wir danken dir ganz besonders für dein Wort. Das ist ein großer Schatz, den du uns da anvertraut hast, und je länger wir mit dir leben, desto dankbarer sind wir dafür. Wie oft hat dein Wort uns schon Mut gemacht, hat uns den Hoffnungshorizont klar vor Augen gestellt, hat uns die Schritte gezeigt, die wir gehen sollen. Und ich danke dir dafür und wir danken dir, dass auch bei diesem ganz zentralen, wichtigen Thema der Ewigkeit, des Sterbens, des Ankommens bei dir auch so ist. Dein Wort ist uns Richtschnur, ist uns Maßstab, ist uns Hilfe. Und dein Wort ist durchzogen vom Wirken des Heiligen Geistes, und das nehmen wir auch für diesen Abend in Anspruch, dass da, wo dein Wort ausgelegt wird, dein Geist präsent ist. Wir bitten dich um deinen Segen für diesen Abend. Gib du uns das in Kopf und Herz, was dir für uns wichtig ist. Danke. Amen.
Es gibt einen schönen Gebetsvers von Gerhard Terstegen. O Ewigkeit, so schöne, mein Herz an dich gewöhne. Die Väter haben, was die Ewigkeit anging, die ewige Seligkeit, gesprochen von ineffabilis beatitudo, das heißt unaussprechliche Seligkeit. Deshalb gibt das heute Abend etwas für Stotterer und Legastheniker. Denn wie soll man über etwas sprechen, was wesenhaft unaussprechlich ist? Was, wie es in Jesaja 64 heißt, etwas ist, das kein Ohr gehört, kein Auge gesehen und in keines Menschen Herz gekommen ist. Wir stehen mit der Frage nach der Ewigkeit an einer letzten Grenze unserer sprachlichen und gedanklichen Möglichkeiten. Denn all unsere Kategorien sind zugehörig zu der Welt von Raum und Zeit, sind eingefangen in das Schema dieser Todeswelt, dieses Äon. Der Apostel Paulus scheut sich nicht, von seiner Theologie zu sagen, dass sie Stückwerk sei. Also es steht in der Bibel, dass die Bibel selbst Stückwerk ist. Das Entscheidende kann auch die Bibel noch nicht sagen. Unser Erkennen, unsere Gnosis, sagt Paulus, ist Stückwerk, und wir sehen nur indirekt in einem Rätsel, in einem Spiegel. Unaussprechliche Seligkeit. Ja, müssen wir da nicht gleich die Hand vor den Mund halten? Ein Theologe hat einmal gemeint, die christliche Hoffnung macht stumm. Kann man nur schweigen. Schweigend das Ewige verehren. Aber so ist das im Neuen Testament nicht. Deshalb kommen wir jetzt zu methodischen Überlegungen. Ewigkeit, worauf freuen wir uns da? Jetzt gehen wir ein Stück weiter herunter. Wir haben noch nicht bis zum Roten. Das Rote kriegen wir später. Wie redet Jesus denn von dem Kommenden? Jesus redet sehr wohl davon, und die Offenbarung des Johannes auch, aber sie redet indirekt davon, im Bild und im Gleichnis. Das Schönste dieser Welt, die Ernte, das Festmahl, die Hochzeit, Gold und Perlen, das Schönste dieser Welt ist gerade gut genug, so ein wenig hinzuweisen auf das, was da kommt. Ja, es wird sein. Wie bei einer Hochzeit, nun natürlich unendlich viel großartiger. Der Adolf Schlatter sagt von dem Johannes, demjenigen, der uns die Offenbarung geschenkt hat, er sei ein Seher gewesen und kein Denker. Man darf ihn nicht von Begriffen her, sondern von seinen Schauungen her erfassen. Er hat nicht gerechnet, sondern er hat gemalt. will Ihnen ein Beispiel nennen. Man muss das ja konkret einmal sehen. In Offenbarung 21,16 wird das neue Jerusalem als eine mathematische Figur beschrieben. Und zwar als ein Würfel. Wer sich an seinem geometrischen Versuch erinnert, der wird wissen, ein Würfel, da gilt die Regel A, 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 A hoch 3. So berechnet man das Volumen eines Würfels, eines Kubus. Und da steht in der Offenbarung, die Kantenlänge sei 1200 Stadien. Wenn wir das umrechnen, dann kommen wir auf 2200 Kilometer. So, und jetzt rechnen wir 2200 Kilometer hoch 3. Dann kommen wir auf 10 Milliarden 648 Millionen Kubikmeter. So groß ist das neue Jerusalem. Jetzt können wir ausrechnen, wie oft die Langensteinbacher Höhe darin Platz hat, wie viele Parkplätze und Stadien dort unterzubringen sind. Das könnten wir treiben bis ins Unendliche und wir redeten eitel Unsinn. Wer die Mathematik anwenden will auf das himmlische Jerusalem, der hat sich auf jeden Fall verrechnet. Wer hier nach irdischen DIN-Normen hochrechnet, der hat eben nicht hoch genug gerechnet. Da ist von einem Würfel die Rede. Jetzt frage ich mal bibelkundlich, kennen Sie irgendetwas im Alten Testament, was würfelförmig ist? Länge gleich Breite, gleich Höhe? Das Allerheiligste in der Stiftshütte, sehr schön. Das Allerheiligste in der Stiftshütte und im Jerusalemer Tempel. Dann ist von 12.000 die Rede. 12 ist die Zahl der 12 Stämme Israels und dann daran anknüpfend der 12 Apostel. 12 ist die Zahl der Heilsgeschichte. 1000 ist die Zahl der Vollendung. Das heißt, 12.000 Stadien heißt das Ganze, die ganze neue Welt. Ja, was ist die ganze neue Welt? Die ganze neue Welt ist das Allerheiligste. Deshalb steht in der Offenbarung des Johannes, ein Tempel sah ich nicht. So etwas Überflüssiges wie ein Tempel. Wenn die ganze Welt doch, die ganze neue Welt doch das Allerheiligste ist. Ein Theologe hat einmal gesagt, ein Tempel ist immer ein Zeichen der Raumnot Gottes. Warum? Er ist zwar drinnen erreichbar, aber es gibt ein Draußen, ein profanes Draußen außerhalb. Hier gibt es kein Außerhalb, hier ist der neue Himmel, das neue Jerusalem, die neue Welt. Gott ist alles in allem. Also so etwa muss man diesen Vers, Offenbarung 21,16, deuten, wo das himmlische Jerusalem als ein Würfel beschrieben wird. Die ganze neue Wirklichkeit entspricht dem Allerheiligsten, in dem Gott gegenwärtig ist. Also prophetische Zeichensprache, die von der Ewigkeit spricht, ist Sprache des Gleichnisses. Da gibt es zwei Formen. Es gibt die Form der Steigerung. Via Eminentiae nannten das die Väter. Und es gibt den Weg der Verneinung via Negationis. Also das, was in der Welt schön ist, das kann ins Unendliche gesteigert werden, wie die Ernte oder wie die Hochzeit. Und das, was in der Welt negativ ist, das wird durchgestrichen. Da steht etwa, Gott wird abwischen alle Tränen. Das ist ein tief nachdenkenswerter Vers. Wenn Gott abwischen wird alle Tränen, wie kommen wir dann da oben an? Mit Tränen in den Augen. Alles Halleluja-Christentum hat immer nur in der einen Seite recht. Wir kommen mit Tränen an und Gott nimmt ein großes eschatologisches Taschentuch und wischt uns die Tränen aus den Augen. Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Der Tod wird nicht mehr sein. Jetzt werden also die Negationen verneint. Noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Alte ist vergangen. Also, das sind unsere methodischen Überlegungen. Wir können nur im Bild und im Gleichnis steigernd oder verneinend können wir nur reden, wenn wir von Ewigkeit sprechen wollen. Wir haben keinen direkten Zugang. Das ist über alle Vernunft. Und nun versuchen wir es also mit dem Stammeln und Stottern. Das nächste ist die Überschrift, die wir, ja, beides so. Stellen Sie sich bitte ein Auto vor, mit dem Sie abends unterwegs sind und die Scheinwerfer gehen nach vorne und an den Straßenrändern stehen die Leitplanken und da immer wieder Pfosten und an den Pfosten sind solche Reflektoren befestigt. Und diese Reflektoren, die nehmen das Licht auf, das wir nach vorn strahlen. Was tun sie dann? Sie strahlen das Licht zurück, damit wir wissen, dort ist die Grenze der Straße. Und jetzt wollen wir heute Abend 6-mal den Scheinwerfer der Hoffnung nach vorn strahlen lassen. Was erwarten wir eigentlich? Und dann zurückstrahlen lassen in unsere Gegenwart. Wenn wir das erwarten, was heißt das dann für unser Leben? Das erwarten wir und was bedeutet das dann für uns? 6-mal der Scheinwerfer der Hoffnung. Wenn so das große Morgen aussieht, was heißt das für das Heute? Und jetzt kommen wir zu ganz einfältigen Sätzen. Was sollen wir sonst schon tun? Den ersten Satz sehen wir jetzt und der heißt, ich komme zu Gott. Im Grunde brauchen danach gar keine Sätze mehr zu kommen. Wer diesen Satz sagt, sagt etwas, das alles umfasst. Wir kommen zu Gott. Wir werden bei dem Herrn sein für immer, 1. Thessalonicher 4. Wir sollen nicht nur Geschöpfe sein, sondern selige Geschöpfe. Solche, die da angekommen sind, wo sie herkommen und wo sie hingehören, in ganz ungebrochener Gemeinschaft mit dem Vater. Das ist der eine Punkt. Es geht in unserem ganzen Glauben letztlich nur um eins, dass wir einmal bei Gott und bei Jesus sind, dass wir einmal zu Hause sind. Adolf Schlatter erzählt von dem Sterben seines Vaters. Lange Wochen dauerte er da das und er konnte nicht mehr aufstehen und seine Kraft verging langsam. Und eines Tages las ihm die Mutter den Vers vor von den goldenen Gassen und den Perlentoren. Und er sagt, der Sterbende, was soll mir all der Plunder? Goldene Gassen und Perlentore sind Plunder, sagt er. Ich will doch nur eins. Ich will doch nur am Hals meines Vaters hängen. Goldene Gassen, Perlentore, naja. Am Hals meines Vaters hängen, das ist Lukas 15. Das ist das Nachhausekommen des verlorenen Sohnes. Und dann beginnt das Fest. Aber das am Hals des Vaters hängen, darauf kommt es an. Man kann die ganze Theologie auf ein ganz kleines Zettelchen schreiben. Am Hals des Vaters hängen, das eine ist's. Und der große Theologe sagt, Adolf Schlatter, der Sohn, meine Theologie hat mir nichts anderes verschafft, als was der Vater sterbend ausgesprochen hat. Aber ich denke, das ist genug. Am Hals des Vaters hängen. Als man den bedeutenden Schrifttheologen Theodor Zahn beerdigte, 1933 ist er gestorben, da berichtete in der Traueransprache ein Kollege, der Professor Zahn habe kurz vor seinem Tod einen Traum gehabt und in dem Traum sei ihm seine schon verstorbene Frau entgegengekommen. Ich muss dazwischen sagen, die beiden hatten miteinander eine sehr gute Ehe. Was sagt der sterbende Theodor Zahn? Christus zuerst! Christus zuerst! Sie ist ja ganz schön mit der Frau. Aber Christus zuerst. Christus zuerst, das heißt, es geht auch in der Theologie nicht um letzte Dinge. Man kann lange diskutieren und streiten über Entrückung und tausendjähriges Reich und Vorzeichen des Endes. Das hat alles irgendwo seinen Ort, soll gar nicht beschimpft werden. Aber Christus zuerst, es gibt eine grundlegende Priorität. Und wenn man sich da einig ist, dann mag man bei bestimmten anderen Fragen auch unterschiedliche Wege gehen. Christus zuerst. Dabei geht es nicht um ein Verschmelzen, so wie der Tautropfen in den Ozean fällt und dann geht er auf in der großen Wassermenge. Das ist asiatisches Denken. Verschmelzen mit dem Ureinen. Der Søren Kierkegaard hat auf seinen Grabstein etwas ganz anderes geschrieben. Noch kurze Zeit, dann ist es gewonnen, dann ist der ganze Streit in nichts zerronnen, dann darf ich laben mich an Lebensbächen, und jetzt kommt's, und ewig, ewiglich mit Jesus sprechen. Ein Gespräch ist das, eine personale Begegnung, nicht ein Aufgehen eines Regentropfens im Urozean. Mit Jesus sprechen, Gemeinschaft. Deshalb sind wir Mundwesen. Deshalb haben wir überhaupt einen Mund. Wir reden ja manchmal dummes Zeug damit. Aber das hebt nicht auf. Unser Mund ist letztlich dazu da, dass wir mit Jesus sprechen. Deshalb sind wir Augenwesen, dass wir einmal Gott schauen. Ohrwesen, dass wir ihn hören. Mose bittet einmal, lass mich dein Angesicht schauen. Aber er bittet zu viel. Er darf nur hinterdrein sehen. Dass wir sein Angesicht schauen, das steht noch aus. Und Jesus preist den Menschen selig, dem Gott das Herz rein gemacht hat. Selig sind, die reines Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Das ist das Ganze. Das ist das, was Goethe in seinem Faust sagt über den Türmer. Zum Sehen geboren, zum Schauen bestellt. Das sind wir. Freilich Gott zu schauen. Darum geht's. Wir werden bei Gott sein. Und das wird Gemeinschaft mit ihm sein. Und das wird ein Gespräch sein. Das wird eine lebendige Ich-Du-Beziehung sein. Das ist das Vorausstrahlen. So, und jetzt die Rückstrahlung. Wenn es darauf ankommt, lockt uns das? Lockt uns das, dass wir einmal bei Gott sein werden? Und wenn es so etwas gibt wie eine letzte Scheidung von Gott, dann wird die darin bestehen, dass man Gott eben nicht schaut und nicht hört und nicht mit ihm spricht. Schreckt uns das? Bedeutet uns die Kommunikation, das Gespräch mit Jesus alles? Sind das die schönsten Stunden, die höchsten Stunden, die Hochzeiten unseres Lebens, wo wir mit ihm reden dürfen? Da fragt am See Genezareth Jesus den Petrus, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Hast du mich lieb? Er fragt nicht, was hast du alles für mich geleistet, die Aktivitäten. Er fragt nicht, was hast du theologisch alles drauf, wie bei einem Examen in Stuttgart. Also er fragt nicht nach den Anschauungen. Er fragt auch nicht, was hast du alles erlebt. Er fragt nicht nach den inneren Erfahrungen, sondern er fragt, hast du mich lieb? Bin ich in Person dir der Wichtigste, der Entscheidende. Wissen Sie, es gibt Christen, die würden sagen, bei mir spielt Jesus die erste Geige. Ja, das halte ich für ein sehr gefährliches Unternehmen. Man muss sich das nur einmal klar machen, was man da sagt. Wenn Jesus die erste Geige spielt, in der ersten Geige, da sitzen vor dem Dirigenten die ersten Violinen. Und der erste Mann an der ersten Violine ist der Konzertmeister. Und das ist sozusagen der Sprecher des Orchesters. Wenn der aufsteht, dann fängt das Orchester an, die Instrumente zu stimmen und so. Also der erste Mann an der ersten Geige ist schon was Wichtiges. Aber wenn Jesus bei mir die erste Geige spielt, was bin ich dann? Ich bin der Dirigent. Ich gebe ihm die Einsätze und sage, nun bitte, jetzt ein schönes Forte, und jetzt ein tüchtiges Crescendo, und jetzt Piano, und jetzt hätte ich hier das Schlagzeug und das Blech, aber jetzt bist du wieder dran. Wenn Gott bei uns die erste Geige spielt, dann sind wir der Chef, und das ist nichts als Gottlosigkeit. Gott spielt nicht die erste Geige, sondern Bekehrung heißt, dass Gott ans Dirigentenpult kommt, und wir einen Platz bekommen in seinem Orchester. Und wenn es der 28. Platz ist an der zweiten Violine, vielleicht kriegen wir dann nie ein Solo. Aber wir sind am rechten Platz in seinem Orchester. Also, das soll ferne von uns sein, dass Gott bei uns die erste Geige spielt. Er ist der Dirigent. Und wir sind in seinem Orchester. Da sind wir beheimatet. Ich komme zu Gott und Gott ist alles in allem. Alles, was jetzt noch kommt nach diesem Punkt 1, das können im Grunde nur Fußnoten, nur Anmerkungen sein. Es ist hier im Grunde alles eingepackt. Jetzt kommt unser Punkt 2. Wenn ich zu Gott komme, was ist da eingepackt? Ich komme zu mir. Manche Leute sagen, werde ich dann wieder ich sein? Das ist arg bescheiden gefragt. Werde ich dann wieder ich sein? Nein, dann werde ich endlich ich sein. Endlich derjenige, den Gott sich gedacht hat, als er zum ersten Mal in der Ewigkeit ihren und meinen Namen dachte. Dann stand ein großer Entwurf vor ihm. Und dieser Entwurf, der ist nur bruchstückhaft und manchmal karikaturhaft verwirklicht unter uns. Dann werde ich endlich ich sein. Unser ganzes Reden, man muss sich selber finden, man muss mit sich selbst identisch werden. Das wird da wahr. Dann werde ich wirklich der, als der ich gemeint bin. Dann werde ich mit mir identisch. Das sind wir heute noch nicht. Luther hat gesagt, der Christ ist simul justus, simul peccator. Er ist Gerechter und Sünder zugleich. Das heißt, der Christ ist immer zugleich ein Wesen, das nicht mit sich identisch ist, das in Spannung ist. Wir haben den Heiligen Geist und sind Gottes Kinder und beten jeden Abend, vergib uns unsere Schuld. Wir haben das ewige Leben und sind doch alle unterwegs auf unseren Tod. Friede mit Gott bedeutet beständig auch Krach mit sich selbst. Darüber sollten wir uns nicht täuschen. Wer Friede mit Gott hat, der muss auch immer wieder mit sich selbst einen inneren Kampf durchstehen. Noch sind wir, wie Luthers letztes Wort schriftlich heißt, wir sind Bettler, das ist wahr. Bettler und Angefochtene. In der Sprache des Paulus, Römer 8, 24, wir sind zwar gerettet, doch auf Hoffnung. Noch sind wir nicht am Ziel. Noch sind wir unterwegs. Noch sind wir nicht diejenigen, als die Gott uns eigentlich gedacht und entworfen hat. Interessant ist das, wie das in Kolosser 3, 3 bis 4 beschrieben steht. Da steht zunächst einmal, ihr seid gestorben. Das ist eine Tatsachenfeststellung. Das heißt, der alte Adam ist hingerichtet worden. Luther sagt, wir sind bereits zugescharrt. Gott hat also gründlich gearbeitet, zugescharrt. Aber nun wissen wir, dass der alte Adam trotzdem immer noch rumort. Wir dürfen wissen, er kann nur noch spuken. Er hat eigentlich kein Wesen mehr. Aber dieses sein Spuken ist manchmal deutlich genug. Aber immerhin, das Grundlegende heißt, der alte Adam ist mit Christus gestorben und begraben. Dann fährt dieser Text im Kolosser 3 fort. Euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Das neue Leben, das vollkommene Leben, es ist verborgen. Da steckt ja was Erstaunliches drin. Es gibt uns also schon. Es gibt sie, es gibt mich in der Gestalt der Vollendung. Allerdings nicht so, dass ich mich morgens vor den Spiegel stellen könnte und sage, grüß Gott, du neuer, vollendeter Mensch, verborgen in Gott. Es gibt mich schon, aber ich habe mich noch nicht. Ich bin dir noch nicht selbst Gegenstand. Johann Albrecht Bengel sagt zu dieser Stelle, die Welt kennt weder Christus noch die Christen, kennen sich doch die Christen selbst noch nicht recht. Wir sind verborgen in Gott. Und dann die dritte Aussage in diesem Wort in Kolosser 3. Wenn aber Christus euer Leben sich offenbaren wird, dann werdet auch ihr offenbar werden in Herrlichkeit mit ihm. Was heißt das also? Wenn er kommt, dann bringt er, ich sage es jetzt mal so, dann bringt er mich mir mit. Dann bin ich wirklich der ganze neue Mensch, so wie Gott mich gemeint hat. Dann kann ich mich vor den Spiegel stellen, so es dann noch einen gibt und so das noch nötig ist. Das bin ich, so wie Gott mich gemeint hat in seiner Gnade. Er bringt mich mir mit, das ist die wahre Selbstfindung. Also, wenn wir zu Gott kommen, dann kommen wir auch zu uns selbst. Und alles Leiden an uns selbst, das wir kennen heute, das wird dann überwunden und überholt sein. Wir werden sein, wie Gott uns gemeint hat, ohne Bruch und ohne irgendwelche Makel und Runzeln. Das jetzt zu dem Ausstrahlen. Jetzt überlegen wir ja, wenn das so ist, Rückstrahlung, was heißt das denn? Ja, wenn das so ist, dann darf ich mich auf mich freuen. Ich darf mich auf mich freuen. Aber nicht nur das, ich darf mich heute schon an mir freuen. Ich darf mich nicht zerreißen und verachten. Ich darf mich an mir freuen, an meinem Geschöpf sein. Wir haben im Deutschen das Wort, dass wir etwas ernst nehmen. Das ist typisch deutsch. Das Gegenstück heißt etwas froh nehmen. Das haben wir in der deutschen Sprache nicht. Wir dürfen uns nicht nur ernst nehmen, sondern ich darf mich froh nehmen. Wenn ich weiß, ich werde einmal ein neuer Mensch, ein Geschöpf Gottes sein. Ich darf wissen, es ist so wie Claudius das sagt in einem schönen Gedicht. Ich danke Gott und freue mich, wie das Kind zur Weihnachtsgabe, dass ich bin und dass ich dich schön menschlich Antlitz habe. Also diese ganze Schönheitschirurgie, wo ein Mensch nicht tief versehrt ist durch eine Verletzung oder so etwas, sollten Christen sagen, das ist Unsinn. Dass ich dich schön menschlich Antlitz habe, das glaube ich und das darf ich wissen. Und wen Gott so geschaffen hat, den hat er auch begabt geschaffen. Es gibt keine unbegabten Christen. Bismarck hat mal von einem Botschafter gesagt, ein Gesandter ist er wohl, aber ein Geschickter ist er nicht. Wenn Gott uns geschaffen hat, dann hat er uns auch geschickt gemacht. Dann hat er uns auch mit Charismen ausgestattet. Das ist eine ganz einfache, gesamtchristliche Aussage. Mit Gaben. Und auch diese Gaben darf ich nicht nur ernst nehmen, sondern ich darf sie froh nehmen und sie einsetzen in der Gewissheit, dass Gott sie gebrauchen will und mich nützlich machen. Und ich darf den täglichen Kampf mit dem alten Adam mutig aufnehmen. Bei seiner letzten Reise nach Eisleben, auf der Luther ja dann auch gestorben ist, da war er beim Barbier. Und der Barbier hat ihm den Bart abgenommen. Das war das Geniale an Luther. Luther konnte ganz alltägliche Vorgänge geistlich meditieren. Und er sagte, es sei mit der Sünde wie mit eines Mannes Bart. Ob er morgens wohl glatt ums Maul sei, so wüchsen doch die Haare wieder. Und dann sagt er, man darf dieses Abschneiden nicht aufhören, sondern immer neu rasieren. Also ihr Männer, liebe Brüder, morgen früh geht's ja wieder los. Ob Sie nass oder trocken Rasierer sind, es ist mit der Sünde wie mit des Mannes Bart. Wie das mit den Frauen ist, das lassen wir an dieser Stelle mal dahingestellt. Des Mannes Bart, es muss immer neu rasiert werden. Nun könnte man ja sagen, Luther, das ist ein treffliches Bild, aber es ist auch ein frustrierendes Bild. Also ich habe morgens wirklich nicht immer Lust zum Rasieren. Und es ist immer wieder dasselbe. Luther hat noch ein schöneres Bild. Das Unterwegssein aufs Ziel, das ist wie ein Gang in der Morgendämmerung. Wie man die Morgendämmerung beurteilt, daran können Sie den Charakter eines Menschen erkennen. Es gibt Leute, die sagen, es ist ja noch Nacht. Und es gibt Leute, die sagen, es wird schon Tag. Da kommt der Charakter heraus. Luther sagt an dieser Stelle, magis autem dies. Mehr ist es doch Tag. Das Gefälle geht eben aus von der Dämmerung in den vollen, hellen Tag hinein. So sind wir unterwegs. Ich komme zu mir. Ich darf mich freuen auf mich, an mir, an meinen Gaben. Und ich darf den Kampf mit dem Bart, mit dem alten Adam froh nehmen. Drittens, ich komme zu den Brüdern und Schwestern. Zu den Schwestern und Brüdern habe ich hoffentlich geschrieben. Ja, sehen Sie, man muss auch jeartig sein. Paulus spricht von dem Leib Christi. Von dem einen Leib, der heute Lebende und Tote umgreift. Der Leib Christi ist ein gegliedertes Ganzes. Und Christus ist das Haupt. Ja, der Professor Zahn hat recht. Christus zuerst. Aber das zuerst schließt doch ein, ja dann bitte meine Frau auch. Wir sind doch miteinander ein Fleisch. Wir gehören doch zusammen. Dann bitte meine Frau auch. Von daher dieses Wort, Christen sehen sich nie zum letzten Mal. Das Haupt ist nie ohne seine Glieder. Es geht dabei nicht um egoistisches Zugreifen, dass wir jemand haben wollen. Der Karl Barth wurde einmal gefragt, sehen wir im Himmel unsere Lieben wieder? Darauf habe er geantwortet, ja, aber die anderen auch. Wir sehen im Himmel eben auch die anderen wieder. Ja, und wenn sie dann verwandelt sind, da werden plötzlich Leute, die es nie miteinander konnten, zu Freunden. Die anderen auch. Wir kennen einander in unserer wahren Gestalt noch nicht. Nicht einmal Mann und Frau. Walter Lütti hat einmal in einer Predigt gesagt, er habe da vorher Leute im Gespräch gehört und da habe einer zum anderen gesagt, ach, du bist ja auch hier. Wir sagen jetzt in unserem Zusammenhang, da sieht einer den anderen und sagt, Mensch, das bist ja du. Und ich hätte dich beinahe gar nicht wiedererkannt. Das bist ja du, wie schön, wie, jetzt sage ich mal, wie jugendlich, wie strahlend. Wie vollendet vom Entwurf Gottes her, das bist ja du. Die wahre Kommunikation unter uns Christen, die steht noch aus. Das wird Gespräche geben und Begegnungen, wenn wir dann bei ihm uns wiedersehen. Mensch, das bist ja du. Mein Freund Paul Deitenbeck konnte sagen, im Himmel werden wir uns nicht vorzustellen brauchen. Sie kennen das mit dem sich vorstellen. Früher hatte man da ein feierliches Ritual. Gestatten Schmidt, dann sagte der andere angenehm. Ob es ihm so angenehm war, war eine offene Frage. Und dann machte man sich bei der Vorstellung eine Vorstellung von dem anderen. Und diese Vorstellung war manchmal durchaus negativ. Vielleicht ein Zerrbild, eine Karikatur. Garantiert, von manchen Menschen haben wir überhaupt nur eine Vorstellung und kein Realbild. Dann werden wir uns nicht mehr vorstellen müssen. Man muss sich ja auch bei einer Bewerbung vorstellen. Und das habe ich glücklicherweise mein ganzes Leben nicht gemusst. Sich präsentieren, sich produzieren, sich profilieren. Bei einer Bewerbung kommt es ja dann schließlich darauf an, dass man den anderen aussticht und sich als den Besten qualifiziert. Und deshalb ist das immer mit Angst und mit Nervosität besetzt. Ich muss den anderen in den Schatten stellen bei einer Bewerbung. Im Himmel werden wir uns nicht mehr vorzustellen brauchen. Nicht mehr etikettieren, nicht mehr katalogisieren, nicht mehr typisieren, nicht mehr fixieren. Das ist alles am Ende. Der andere ist in seiner unmittelbaren Gegenwart, so wie ihn Gott entworfen hat, da. So, wenn das jetzt das heißt, die Ausstrahlung nach vorn. Ich komme zu den Schwestern und Brüdern. Was ist dann die Rückstrahlung? Was ist die Rückstrahlung? Paulus hat das wohl am schärfsten gesagt. Wir kennen von nun an niemanden mehr Katasarka, nach dem Fleisch. Das heißt, eine bestimmte Art, Menschen zu kennen, ist unter Christen tabu. Was heißt denn nach dem Fleisch? Nun, das heißt, jemanden nach den Kategorien, die unter uns üblich sind, nach den Normen abtasten, katalogisieren, sympathisch, unsympathisch, intelligent, dumm, hoch oder niedrig auf der sozialen Skala, kontaktfreudig, eigenbrötlerisch, rassistisch kann man sagen, schwarz oder weiß, meinem Frömmigkeitstyp sehr nah, könnte ich immer ans Herz drücken, und meinem Frömmigkeitstrüb doch ungemein fremd, seltener Vogel. Vielleicht gehört er ja zum Reich Gottes. Wir kennen niemand mehr nach dem Fleisch, nach diesen Kategorien. Dietrich Bonhoeffer hat das schön ausgeführt. Das Miteinander von Christen ist nicht psychisch. Das heißt, es läuft nicht auf einer Ebene, auf einer Geraden zwischen zwei Punkten, sondern es ist pneumatisch. Da ist immer ein Dritter im Spiel, nämlich der Vater. Es ist eine Dreiecksbeziehung. Deshalb haben die ersten Christen sich Brüder und Schwestern genannt. Das ist nicht eine Phrase, eine erbauliche Phrase des Pietismus, sondern eine exakte Ortsbestimmung. Wenn wir einen Vater haben, dann sind wir untereinander Brüder und Schwestern. So ist das. Das ist ganz unerbaulich, das ist faktisch. Unerbaulich ist das manchmal auch. Brüder und Schwestern. Also einen Freund kann ich mir aussuchen. Und die Gefährtin meines Lebens kann man sich wählen. Aber Geschwister sind Schicksal. Man mag mit seinem Bruder oder mit seiner Schwester gut auskommen, das ändert nichts daran. Wir haben dieselben Eltern und sind miteinander Geschwister. Christen sind Bruder und Schwester und das heißt, das ist unaufhebbar und hat mit Sympathie und Antipathie zunächst damit überhaupt nichts zu tun. Wir gehören einfach zusammen, wenn wir denselben Vater haben. Und der nächste Weg zur Schwester und zum Bruder ist am Ende der Umweg, der vermeintliche über den Vater. Via Christus kommunizieren wir miteinander. Die Regeln der Gruppenpädagogik mögen ja ganz gut sein, aber unter Christen ist nicht das Kreismodell das Entscheidende, sondern dieses Dreieck. Wir haben einen Vater und von dem her sind wir Geschwister und gehören nun einfach zusammen. Also wenn es du partout nicht in den Himmel kommen willst, in den dein Bruder kommst, dann sieh zu, dass du überhaupt in einen kommst. Das ist bei Bruder und Schwestern doch eine klare Sache. Und von daher darf ich weitergehen zu allen Menschen. Ich darf jeden Menschen von Karfreitag her ansehen, und das heißt, jeder Mensch ist einen Christus wert. Nicht 50.000 Euro, sondern jeder Mensch ist Gott so viel wert, dass er seinen Sohn Jesus Christus für uns gegeben hat. Das ist die Währung, das ist die Valuta, unter der wir gehandelt werden. Einen Christus wert. Und jeder Mensch ist im Blick auf die Zukunft ein Kandidat des ewigen Lebens. Ich darf den anderen von Karfreitag und Ostern und von der Wiederkunft her anschauen als Schwester und als Bruder. Und ich darf dem anderen seine Gaben zusprechen. Das ist eine wichtige Sache. Ich bin groß geworden im Sauerland in einer Gemeinschaft und da hatten wir einen tüchtigen Chorleiter, der zugleich ein tüchtiger Harmoniumspieler war. Und der spielte immer in der Stunde das Harmonium. Das Harmonium war ja damals das religiöse Instrument. Die Religionskommode. Nicht, ist ein bisschen außer Kurs gekommen. Also er spielte das Harmonium. Als er eines Tages entdeckte, dass ich auch so ein bisschen Harmonium spielen könnte, da sagt er zu mir, nicht wahr? Das nächste Mal spielst du aber Harmonium. Er trat beiseite, um einem anderen Platz zu machen, einen anderen Raum für Begabung. Wie wollen wir denn Begabungen pflegen, wenn wir Revierverteidigung machen und sagen, dieses Gelände gehört mir, das bin ich. Aber nächstes Mal spielst du doch Harmonium. Und so war das denn jeden Sonntag. Nicht wahr, heute Abend spielst du aber. Und wenn ich dann in den Semesterferien nach Hause kam, für einige Wochen, ich war, aber du spielst doch heute. Ich habe das nie vergessen, nicht wahr? Das ist Raum geben für die Gaben eines anderen und sie pflegen und sie zu ermutigen. Christliche Gemeinde, ich sage das Letzte noch zu diesem Punkt, was bedeutet das für heute? Das bedeutet auch für heute, dass wir uns als die einzige Internationale ansehen, die es gibt. Es gab ja das Lied von der Internationalen, das war der Marxismus. Es gibt nur eine Internationale, die quer durch alle Rassen und Klassen hindurchgeht. Das ist die Gemeinschaft derer, die wissen, meine Schuld ist vergeben in Jesus Christus. Das ist die eine Internationale. Und zu der dürfen wir dazugehören. Wissen Sie, das mit den Konfessionen ist ja wichtig. Ich bin also ein überzeugter lutherischer Pietist oder pietistischer Lutheraner. Darüber lässt sich gelegentlich diskutieren. Aber entscheidend ist das nicht. Das ist etwas sehr Sekundäres. Ich gehöre zu der einen Internationalen derer, die durch das Blut Jesu Christi gewaschen sind. Das verbindet uns. Das ist die Rückstrahlung. Viertens, ich komme zur Welt. Damit meine ich nicht den Akt einer Geburt, wo jemand zur Welt kommt, sondern ich meine damit die Welt, die Gott geschaffen hat und von der er die Hände noch nicht abgezogen hat und die er noch nicht eingestampft hat und die er nicht fahren lässt, sondern aus der er einen neuen Himmel und eine neue Erde macht durch eine radikale Verwandlung. Hindurch. Wir können die neue Welt nicht denken. Schönste Kapitel dazu ist, glaube ich, Römer 8. Da spricht Paulus von der Weltweite der Christenhoffnung. Da sagt er, das ängstliche Harren der Kreatur, also bitte nicht nur der Menschen. Auch die Pferde sind dabei. Auch die Schweine. Auch die Kängurus. Das ängstliche Harren der Kreatur, der oft gequälten, misshandelten Kreatur unterwegs auf das Neue. Und da heißt es, die ganze Schöpfung seufzt. Das geschieht nicht erst da, wo man sie ökologisch malträtiert, sondern wenn sie eine wunderschöne Waldwiese haben, da richtig friedlich, dann findet auch da der Kampf ums Dasein von Sekunde zu Sekunde statt. Ein Grashalm kann nur da wachsen, wo ein anderer Grashalm keinen Lebensraum bekommt. Und unter den Tieren ist es ganz genauso. Innerhalb des Schemas der gefallenen Welt ist dieser Kampf ums Dasein ganz natürlich. Also die ganze Schöpfung seufzt. Sie seufzt. Paulus war kein Romantiker. Die Schöpfung seufzt. Aber dann sagt er etwas, was leider in der Luther-Übersetzung immer noch nicht steht, so viel man daran revidiert hat. Sie seufzt und liegt in Wehen. Das ist eine spezifische Art zu seufzen. In Krankenhäusern wird geseufzt, im Sterbezimmer und im Kreissaal. Das kann akustisch ziemlich ähnlich klingen. Und es sind doch zwei ganz unterschiedliche Dimensionen. Das eine Seufzen im Sterbezimmer geht dem Ende zu. Das Seufzen im Kreissaal ist ein Seufzen im Wartezimmer zum Leben. Das ist etwas sehr Schönes. Die ganze Welt liegt in Wehen. Sie seufzt nicht nur, sondern sie liegt in Wehen. Also Paulus war nicht der Meinung, alles Seufzen hätte die Tonart D-Moll, weil ja doch alles demoliert sei. Sondern er hatte etwas von dem strahlenden A-Dur und C-Dur, von den Fanfaren der neuen Welt. Er hatte schon österlich geputzte Ohren. Er hatte sozusagen von der kommenden Welt her das absolute Gehör und hörte mitten in dem Seufzen der Welt. Wer wollte heute das Seufzen der Welt nicht hören? Und unter dem Seufzen der Welt selbst ein Seufzender werden, ein tief angefochtener, hört er trotzdem etwas von dem in Wehen liegen. Er hört, wie die Instrumente gestimmt werden für die große Zukunftsmusik, für die große Zukunftsmusik der neuen Welt. Also, ich komme zur Welt, nämlich zu der neuen, der vollendeten Welt. Ich glaube nicht, dass die neue Schöpfung kleiner sein wird als die erste. Dass Gott da also Material in den Mülleimer wirft. Ich glaube, es gibt in der neuen Welt Löwen. Ich kann Ihnen aber einen eschatologischen Löwen nicht vorstellen. Wie soll der aussehen? Hat er noch seine Reißzähne? Hat er noch seine Krallen? Hat er noch seinen Verdauungsapparat, der ganz auf Fleischgenuss ausgerichtet ist? Wie um alles in der Welt soll ein Löwe aussehen, der noch ein Löwe ist, aber nur ein neuer? Aber das Seufzen der Kreatur und die neue Schöpfung. Ich glaube daran, dass Gott seine ganze Schöpfung neu gestalten wird. Und dass die Instrumente schon tönen. Man muss nur eben die rechten Ohren haben. Rückstrahlung. Was heißt das nun mit dem zur Welt kommen? Christen sind, wenn das so ist, dann sind sie weltoffene Menschen. Da haben sie mit der Welt zu tun. Es ist ein schwerer Irrtum zu meinen, im Neuen Testament sei das Wort Welt immer nur negativ gemeint. Nicht, das ist alles Welt. Ja, es gibt diesen negativen Begriff von Welt. Aber Welt kann auch vom ersten Glaubensartikel her, von den ersten Kapiteln der Bibel her, den großen Wurf der Schöpfung meinen, die Erlösung der Welt. Wir denken als Christen nicht wie die griechischen Philosophen von Plato her, die sagten, wir werden von der Welt erlöst, genauso wie von unserer irdischen Leiblichkeit, sondern die Welt wird erlöst. Nicht von der Welt, sondern die Welt wird erlöst. Vor Jahren gab es in manchem Wohnzimmer so eine kleine Figur. Das waren drei Äffchen. Das eine Äffchen hielt sich den Mund zu, nicht sagen. Das zweite die Augen, nicht sehen. Das dritte die Ohren, nichts hören. Damit waren schon die Hände voll aufbeschäftigt und blockiert, das heißt also nichts tun. Und dann saßen sie noch in Hockestellung da, das heißt, sie konnten auch nicht sich bewegen und nichts tun. Da stand in christlichen Wohnzimmern ist doch ein tief asiatisches Bild. Nämlich von dem sich aus der Welt herausnehmen. Die Welt geht uns nichts an, nichts hören, nichts sehen, nichts fühlen, nichts tun, nichts wahrnehmen, draußen sein außerhalb der Welt. Nein, Christen sind offen für die Welt und zwar für beides, sensibel für die Schönheit der Welt und für das Leid der Welt. Ich konstatiere kein Christentum, das an der Schönheit der Welt vorbeigeht. Die Lilien, die Hochzeit, Gold und Perlen, all das, was Jesus als Gleichnis benutzt. Also ein Christ ist notwendigermaßen ein Naturfreund. Jetzt frage ich Sie mal etwas Kirchengeschichtliches. Wer hat den ersten Tierschutzverein gegründet? Ich grenze das mal ein, es war ein Schwabe. Wieso auch nicht? Wer hat den ersten Tierschutzverein gegründet? Das war der uns als Liederdichter bekannte Albert Knapp. In Stuttgart ein Freund von Hofacker. Und der stand in der Tradition von Bengel. Und Bengel war einer, der die neue Welt erwartete. Und Albert Knapp sagte, wenn wir dann eine neue Welt mit den neuen Kreaturen erwarten, dann müssen wir uns heute schon human, menschlich zur Kreatur verhalten. Und so ist es ein Pietist gewesen, der den ersten Tierschutzverein gegründet hat. Wir freuen uns, dass die Grünen das auch tun. Aber die Ehre sollen sie den Pietisten lassen. Albert Knapp. Aber nun nicht die Tierschutzvereine. Ich würde sagen, für einen Christen ist ein Violinkonzert von Mozart etwas anderes als für einen Nichtchristen. Ein Violinkonzert von Mozart hat für einen Christen Obertöne, in Anführungsstrichen, die ein anderer nicht hört. Da ist nochmal eine andere Dimension darin. Also etwa Bachs Kantaten sind Heiligung der Töne. Rembrandts biblische Gemälde sind Heiligung der Farben. Jeremias Gotthelfs Romane sind Heiligung der Worte. Die Schriften der großen Bibeltheologen sind Heiligung der Gedanken. Wir dürfen uns freuen an dem. Christen sind nicht arm eingefärbt. Also meine CD-Sammlung. Ich freue mich, dass ich einen Sohn habe, der so begeistert dafür ist, dass der die einmal erben wird. Da macht man sich heute schon Gedanken drum. Wer wird das einmal wertschätzen? Aber das hat etwas zu tun damit, dass diese Klänge schon etwas von der Zukunftsmusik der neuen Welt enthalten. Man hört ein Stück Musik, das Halleluja von Händel, anders, wenn man es mit österlich geputzten Ohren hört. Und genauso sind wir Christen sensibel für das Leid der Welt, für das Leid der Kreatur. Klaus Bockmühl, der Theologe, der Jahre in Trishona tätig war, der hat einmal von der ärztlichen Ethik gesprochen. Ich habe das für einen sehr tiefen theologischen Ausdruck gehalten. Ärztliche Ethik. Ein Arzt ist ein Mensch, der in seinem Wirken viel tun kann und doch begrenzt ist. Das heißt, Bockmühl sollte sagen, ärztliche Ethik heißt nicht, wir machen die Welt neu. Das Letzte, was einem Arzt zuteil wird, ist sein eigener Totenschein. Das ist so. Aber dazwischen kann er doch unendlich viel Krankheit lindern, mindern, verhindern. Christliche Ethik ist ärztliche Ethik. Lindern, mindern, verhindern, auch wenn wir keineswegs den neuen Himmel und die neue Erde schaffen. Ich komme zur Welt. Nächster Punkt, ich komme zum Fest. Als Kinder Gottes sind wir Erben. Als Mitarbeiter Gottes, und jedes Kind ist gleichzeitig ein Mitarbeiter, empfangen wir Lohn. Das ist wichtig. Bei Jesus wird der Lohngedanke sehr groß geschrieben, allerdings das Wort Verdienst. Das heißt, dass ich einen Anspruch habe und mich damit emporarbeiten kann. Das wird an die Seite gestellt. Aber Lohn, Lohn. Wenn wir bei Jesus sind, dann kommen wir zum Fest. Man kann mir das nicht anders denken als eine Weihnachtsbescherung. Aber bei dieser Weihnachtsbescherung, da dürfen wir Geschenke auspacken, die Gott uns in seiner Gnade in unserem Leben selbst bereitet und eingepackt hat. Es sind Dinge, die wir in unserem Leben tun durften, aber Gott hat sie selber in uns zubereitet und hat sie nun wunderbar vollendet und eingepackt. Es wird sein Fest sein. In 1. Korinther 15 steht der Satz, eure Arbeit ist nicht vergeblich in dem Herrn. Non frustra, nicht vergeblich. Und wenn ich das weiß, dass die Welt nicht ein Leichenfeld ist, sondern ein Gottesacker, dann weiß ich, da darf man Samen hineinwerfen, dann darf etwas aufwachsen zur Ehre Gottes. Es gibt ja ein apokryphes Lutherwort, wenn morgen die Welt unterginge, würde ich heute das Apfelbäumchen pflanzen. Das Wort stammt nicht von Albert Camus. Dann wäre es ein trotziges Aufbegehren gegen das Ende. Sondern es ist das Lutherwort überliefert. Und das heißt, wenn ich heute ein Apfelbäumchen pflanze, dann wird Gott die Früchte hineinwachsen lassen in seine neue Welt. Es ist nicht vergeblich. Ihre Arbeit ist nicht vergeblich. So heißt es ja denn auch in der Offenbarung 14, 13. Ihre Werke folgen ihnen nach. Ich mache so die Esau-Jakob-Begegnungsgeschichte, nachdem die sich jahrelang nicht gesehen hatten. Und der Jakob hatte Angst vor dem Esau. Was tut er da? Da schickt er gute Werke voraus. Da kommt eine Herde von Kamelen, ein Diener dabei. Und wenn er dann dem Esau begegnet, dann soll er sagen, diese Herde stammt von deinem Knecht Jakob und sie gehört jetzt seinem Herrn Esau. Und so kommen nach den Kamelen alle möglichen anderen erbaulichen Tiersorten. Und immer werden sie als gutes Werk vorausgeschickt und auf diese Weise soll der Esau weich gemacht werden. Und wenn der Jakob dann höchst selbst kommt hinter den Kamelen her, dann soll der Esau ihn freundlich aufnehmen. So ist das, wenn man die guten Werke vorherschickt. Nein, die guten Werke gehen nicht voraus. Sie öffnen uns nicht das Himmelstor, aber sie dürfen mit hineinspazieren. Jetzt nehme ich ein Beispiel. Stellen Sie sich einmal vor, bei jener großen Weihnachtsfeier im Himmel, wenn die Geschenke ausgepackt werden, dann wird Luthers Römerbrief ausgepackt. Ach, was hat der Römerbrief in der Kirchengeschichte doch nicht alles bewirkt. Ich nehme nur ein paar Dinge aus der Wirkungsgeschichte. Der Augustin hing am Römerbrief. Der Martin Luther am Römerbrief. Der John Wesley an einer Verlesung der Vorrede Luthers über den Römerbrief. Der Karl Barth mit seinem großen Ruf zur Sache hatte einen Kommentar zum Römerbrief geschrieben. Und vielleicht sind auch heute Abend unter uns einige, die sagen, entscheidende Worte stehen für mich im Römerbrief. Ich war kein großer naturwissenschaftlich begabter Mensch. In der Physik habe ich mich hier am meisten an Versuchen gefreut. Da konnte man was sehen. Und in der Chemie, da knallte es und stank. Das waren also erbauliche Sachen. Also ich weiß noch, dann wurde uns ein Magnet vorgeführt und da lagen da Eisenfallspäne. Und dann wurde der Magnet darüber gehalten. Und auf einmal hing an diesem starken Magneten ein ganzer Bart von Eisenfallspänen. Die hatte der alle angezogen. So wird das mit dem Römerbrief sein. Wenn Gott den Römerbrief hochhebt, was wird da alles dranhängen? Vielleicht sogar unser eigenes Leben, ungezählte. Lohn der Gnade. Gott bereitet sich selbst diese Geschenke, die wir dann auspacken dürfen. Sie werden nicht in Gold, Silber und Bronzemedaillen bestehen, sodass es dann wieder Konkurrenzen gäbe. Sondern da ist dieses schöne Wort Jesu von den Talenten. von den Gaben. Ei, du frommer und getreuer Knecht, ich will dich über viel setzen. Das heißt, es geht um Ermächtigung zu neuer Tätigkeit. Und ganz gewiss eine neue Tätigkeit ohne Mühe, ohne Hemmung, ohne Widerstand. Da müht sich jemand jahrelang um einen Alkoholiker und er wird immer wieder rückfällig. Ist das vergeblich? Was im Namen Jesu unternommen wird, ist nicht vergeblich, auch wenn es auf Erden nicht gelingen sollte. Aber es wird doch etwas ganz anderes sein, wenn das, was wir dann tun, ohne Widerstand ist in uns selbst, dass wir keine Lust haben, und in den anderen, die nicht wollen, sondern ein wunderbares Spiel miteinander, spielerische Kreativität. Es gibt so Augenblicke. Ich kenne das jedenfalls. Manchmal kriegt man so ein Stück einen Schaffensrausch. Wenn man dann etwas schreibt und so, und es läuft auf einmal. Nicht der Füller, der läuft. Und so ähnlich wird das sein. Das ist auch so ein Gleichnis. Dann wird die Kreativität, die schöpferische, über uns kommen. Konrad Ferdinand Meyer hat das einmal wunderschön gesagt in seinem Gedicht von dem römischen Brunnen. Da sagt er, aufsteigt der Strahl und fallend gießt er voll der ersten Schale rund, das sind drei Schalen übereinander, die sich verschleiernd überfließt in einer zweiten Schale rund, die zweite gibt, sie wird zu reich, der dritten wallend ihre Flut und jede nimmt und gibt zugleich und strömt und ruht. Das ist eine geniale Formulierung. Lesen Sie Gedichte. Strömen, da ist die ganze Aktivität drin. Und ruhen, da ist der ganze innere Frieden drin. Wir ruhen entweder oder wir strömen, nicht? Manchmal tröpfeln wir auch nur. Aber dann strömt und ruht. Konrad Ferdinand Meyer. So, das ist, ich komme zum Fest. Was ist dann die Rückstrahlung? Eure Arbeit ist nicht vergeblich in dem Herrn. Zur Zeit des Paulus gab es ja noch keine Kapiteleinteilung. Die hat man ja erst später gemacht. Aber wir brauchen das zur Orientierung. Sie kennen alle 1. Korinther 15. Das ist jeder Mount Everest, der von der Auferstehung spricht. Wissen Sie auch, wovon 1. Korinther 16 spricht? Wie der Übergang da ist? Können Sie nachlesen. Da sagt Paulus, nachdem das nun alles so ist mit der Auferstehung Jesu, die ich euch das dargelegt habe, wollen wir doch jetzt mal über die Kollekte sprechen. Das ist ein grandioser Übergang. Weil es einen neuen Himmel und eine neue Erde gibt, darum ist es nicht vergeblich, was wir in den Gotteskasten legen. 1. Korinther 15 und 1. Korinther 16 ist der Schritt von der Auferweckung zur Kollekte. Halten Sie das mal fest. Wenn wir das glauben, dass beim Kollektengeben im Grunde ein österliches Geschehen sich vollzieht, in der Hoffnung, dann werden wir nicht verzagen, dann werden wir frustrationsresistente Menschen. Menschen, die widerständig sind gegen Enttäuschungen, die wir alle erleben. Nun, Frustra, eure Arbeit ist nicht vergeblich. Der Gottesacker darf bestellt werden und er wird Früchte bringen. Es gibt einen schönen Satz Martin Luthers, der heißt, niemand lasse den Glauben fahren, dass Gott Großes durch ihn tun will. Das ist ein wichtiges Wort. Niemand lasse den Glauben fahren, nicht resignieren. Resignieren heißt die Zeichen zurücknehmen, die Feldzeichen, die Siegeszeichen, die Fahnen zurückziehen, resignieren. Nein, nicht resignieren, sondern niemand lasse den Glauben fahren. Der Pfarrer Heinrich Giesen, der bei der Berliner Stadtmission war, der konnte den damals üblichen No-Future-Parolen ins Gesicht sagen, wer an Ostern glaubt, kann Kinder kriegen. Es gibt ja immer die Rede, sollen unsere Kinder denn alle nur für den Weltuntergang und für die Umweltzerstörung und so gedacht sein? Wer an Ostern glaubt, kann Kinder kriegen. Ich will jetzt noch eine Variante sagen. Wenn ich heute eine Trauung zu halten habe, dann predige ich immer mit dem Tenor, wer an Ostern glaubt, kann heiraten. Da stellen Sie sich vor, 30-50% unserer Ehen werden geschieden. Und die jungen Leute, die heute heiraten, sind vielfach von Angst und Skepsis besetzt. Den muss man Mut machen, ihr beiden seid's doch nicht. Da kommt einer, der nimmt euch an die Hand und führt euch zusammen und führt euch zu seinen Zielen. Wer an Ostern glaubt, kann heiraten und er kann Kinder kriegen, denn er darf hoffnungsvoll sein. Letzter Punkt, ich komme zur Ewigkeit. Wir müssen einen Augenblick uns das leisten, zu sagen, was im biblischen Denken Ewigkeit heißt und nicht heißt. Sie kennen vielleicht die Geschichte von einem Vogel, der an einem gewaltigen Gebirgsmassiv, sagen wir den Alpen, sich den Schnabel wetzt. Und zu diesem Zwecke kommt er alle 1000 Jahre. Und wenn er dann das ganze Alpenmassiv abgewetzt hat, bei seinen 1000-jährigen Flügen, dann ist eine Sekunde der Ewigkeit vergangen. Das ist eine schöne Geschichte, ist aber grundfalsch. Denn Ewigkeit ist nicht unendlich viel Zeit oder die Summe aller Zeiten. Das ist Ewigkeit nicht. Ewigkeit ist nicht die Hochrechnung von Zeit. Das ist das eine. Ewigkeit ist auch nicht, wie die Griechen sagten, das Gegenteil von Zeit. In der griechischen Philosophie sind die Götter zeitlos. Das heißt, sie haben mit dieser Welt überhaupt keinen Kontakt. Sie ruhen in sich selbst. Und Zeit ist Zeitlichkeit und Zeitlichkeit ist Vergänglichkeit. Deshalb dürfen die Götter nicht einmal von dieser Welt wissen. Sonst würden sie von der Zeitlichkeit angesteckt und dann würden sie selber zerfallen. Zeit und Ewigkeit sind absolute Gegensätze. Zeit ist das, was nicht sein kann, wenn Ewigkeit ist. Und Ewigkeit ist no time, nicht Zeit. Das ist genauso falsch. Also nicht das Gegenteil von Zeit, nicht die Summe der Zeiten, auch nicht, wie der Existenzialismus sagte, die Tiefe der Zeit. Ich mache den Rosenkavalier von Richard Strauss. Da gibt es eine schöne Stelle, der überreicht der Rosenkavalier der Braut die silberne Rose. Und da ist die Braut ganz glücklich und dann sagt sie, sind Zeit und Ewigkeit in einem seligen Augenblick. Das ist der selige Augenblick der Brautwerbung, wo ich die Rose entgegennehme. Also nach der existenzialistischen Deutung ist der geglückte Augenblick ein Atom der Ewigkeit. Das ist auch schön, aber das ist nicht das, was die Bibel meint. Sondern für die Bibel ist strikt ewig etwas, was Gott zugehört. Weder die Summe der Zeit, noch das Gegenteil der Zeit, noch die Tiefe der Zeit, sondern das, was Gott zugehört. Klepper hat gedichtet, der du allein, der Ewige heißt. Und Ewigkeit heißt also, wir bekommen Anteil an dem, was Gott eigen ist. Wir bekommen Anteil an Gottes eigener Gottheit. Das Geschöpf, das der Zeit und damit der Zeitlichkeit, der Vergänglichkeit anheimgegeben ist, das bekommt geschenkt von Gott Ewigkeit. Also ewiges Leben ist Teilhabe an Gottes Lebendigkeit, Anteil an Gott selbst. Damit ist die Zeit verwandelt. Und diese Ewigkeit, dass Gott selber da ist, die kann immer wieder in unsere Zeit hineinbrechen. Da, wo ein Mensch zum Glauben kommt, da hat sie Ewigkeit ereignet. Mein Freund Paul Deitenbeck konnte eine Predigt eröffnen mit dem Satz, jetzt ist Ewigkeit. Jetzt, wo der Name Jesus proklamiert wird über diese sterbenden Welt, jetzt ist Ewigkeit. Ewigkeit ist das Hereintreten Gottes selbst. Also wir kommen zur Ewigkeit, heißt letztlich, wir kommen zu Gott selbst. Wir kehren jetzt zu den Anfängen zurück. Und so das Gott uns von seiner Art mitteilt. Was heißt die Rückstrahlung? Die Rückstrahlung, wenn ich sozusagen die Ewigkeit als Background, als Hintergrund, als tragendes Fundament meines Lebens habe, dann kann es ein fröhliches und gelassenes Auskaufen der Zeit geben. Jenseits von Hektik und jenseits von fauler Trödelei darf ich die Zeit, die Kategorie Zeit, nutzen zur Ehre Gottes, so wie er mir das jeden Tag schenkt. Ich will dazu fast zum Abschluss eine kleine Geschichte erzählen. In einem vornehmen amerikanischen Hotel wurde ein kleiner schwarzer Boy eingestellt. Und er hatte also Funktionen in den herrschaftlichen Zimmern. Das ist also so ähnlich wie der vierte Stock, nicht? Hier so. Ein Boy haben sie allerdings hier noch nicht. Und doch, der Boy, der machte jeden Morgen seine Runde. Das wurde ihm aufgetragen. Dann hatte er an jedem Zimmer zu klopfen und zu fragen, ob die Herrschaften darin irgendeinen Wunsch hatten. Er sollte nicht zu leise klopfen, dann hörten die ja nichts. Aber auch nicht zu laut, dann fühlten sie sich gestört. Also es musste wohl dosiert geklopft werden. Und dann sollte er den Satz sagen, My Lord, it is a boy. Und so mit vielen Anweisungen bepackt, zieht er los, dieser kleine schwarze Boy. Und klopft wirklich an die erste Tür. Es war zu leise. Es meldet sich nichts dran. Dann klopft er. Und nun in seiner Verwirrung klopft er zu laut. Denn von drin kommt eine barsche Stimme. Ja, was ist denn eigentlich los? Und da schreit er. My boy, it is the Lord. Sehen Sie, so ist das, wenn Gott an unsere Tür klopft. My boy, my girl. It is the Lord. Da haben wir unseren Terminkalender für einen Tag gemacht und wissen genau, was dran ist. Und auf einmal klopft er und sagt er, My boy, it is the Lord. Jetzt ist etwas ganz anderes dran, was Ewigkeitsbedeutung hat. Etwa in der Gestalt eines traurigen, ratlosen Schuldigen, der bei uns anklopft. Ich fasse zusammen. Wir haben gesagt, was heißt das eigentlich? Wir freuen uns auf die Ewigkeit. Wir können das nicht direkt sagen, denn wir haben keine Kategorien dazu. Deshalb können wir nur in Bildern davon sprechen. Aber wir verstummen nicht. Und wir sagen, wir kommen zu Gott. Zu Gott kommen heißt zu dem Sinngrund, zu dem Ziel, zu dem Fundament, zu der ewigen Summe aller Dinge zu kommen, dem personalen Vater, Sohn und Heiliger Geist. Wir kommen zu Gott. Und da ist manches eingepackt. Da kommt jeder von uns zu sich selbst. Und alles, was uns an uns nicht gefällt, das ist dann aufgehoben. Und jetzt ist das Original da. Wir sind jetzt noch blasse Kopien. Dann kommt das Original. Ich komme zu mir. Ich komme zu den Schwestern und Brüdern. Ach, das bist ja du. Was gibt das für eine Begegnung? Was gibt das für eine Freude aneinander? Und ich sehe jeden von Christus an. Einen Christus wert und Kandidat des ewigen Lebens. Ich komme zur Welt. Noch einmal. Ein Christ, der die Welt in ihrem Leid und in ihrer Schönheit nicht ernst nimmt und nicht froh nimmt, wird wohl kein Christ sein. Ich komme zum Fest und da darf ich das auspacken, was Gott wunderbarerweise in meinem oft so unnützen und konfusen Leben sich selber bereitet hat. Und dann öffnet es sich. Und deshalb braucht unser Leben heute nicht vergeblich zu sein. Und dann kommen wir zur Ewigkeit. Was das ist, darüber müssen wir jetzt nicht reden, denn das steht noch aus. Es wäre nur gut, wenn wir österlich geputzte Ohren hätten, hier ein Stück absolutes Gehör auf das eine, was alles vollendet. Ich schließe mit ein paar Lied, mit zwei Versen, Ewigkeit in die Zeit, leuchte hell hinein, dass uns werde klein das Kleine. Und das Große? Groß erscheine, selige Ewigkeit.
Und dieses Lied von Maria Schmalenbach finden Sie im blauen Liederbuch, Lied Nummer 82. 82. Wir wollen diese vier kurzen Strophen miteinander singen. Brich herein, süßer Schein. Jetzt wollen wir Ihnen zuallererst ganz, ganz herzlich danken für diese drei Vorträge, auch gerade für diesen heute Abend, den Sie uns da gegeben haben. Herzlichen Dank, dass Sie Ihre Premiere gewagt haben, auf die Langensteinbacher Höhe zu kommen. Und in der Premiere verbindet sich ja immer auch dann ein Wunsch, den ich ja gleich öffentlich äußern kann, nämlich dass es auch mal eine Fortsetzung gibt. Und da werden wir dann mal in die Verhandlung gehen. In die Verhandlung. Ja, ich bin inzwischen geübt in Verhandlungen mit Referenten in all den Jahren. Manchmal mache ich mir noch eins mit den Frauen dann und die helfen mir dann auch mit, wenn dann die entsprechenden Referenten nicht wollen. Mal sehen, wie ich das dann hinkriege. Also, herzlichen Dank Ihnen, Bruder Kettling, dass Sie da gewesen sind. Wir sind Ihnen sehr, sehr dankbar dafür. Und viele dieser Gedanken, die Sie heute Abend geäußert haben, die können Sie nochmal auf den Kassetten nachhören oder auch auf dem Buch nachlesen. Die sind uns wichtig, die sind uns wertvoll und haben uns heute Abend diesen Horizont der Ewigkeit aufgestoßen. Wir haben uns ja vorgenommen, dass auch noch ein, zwei Fragen möglich sind aus Ihrer Runde. Vielleicht für heute Abend, aber auch für den Vortrag von heute Morgen oder von gestern Morgen. Und ich möchte Sie dazu jetzt ermutigen, wenn das so ist, dann dürfen Sie jetzt gerne diese Chance nutzen. Es war ja mit Voranmeldung, das heißt, ich hoffe, Sie wissen schon so ungefähr, was Sie einmal fragen wollen. Das ist also jetzt Ihre Möglichkeit. Bitte, Frau Poploff. Also der Mose und der Elia auf dem Berg der Verklärung, Matthäus 17. Ja, sammeln wir noch ein bisschen, gibt es noch weitere Fragen, dann nehmen wir's, sammeln wir ein paar. So viel gibt es jetzt gerade gar nicht dazu sammeln. Bitte, da hinten, ja, bitte. Ja. Also, Hebräer 12, die Wolke der Zeugen, noch ein bisschen näher beschreiben. Ja? Bitte schön hier vorne.
Ja, ich hätte eine Frage, und zwar, wenn es darauf ankommt, dass Jesus alles in allem ist, wird der Himmel ziemlich leer sein, denke ich, oder? Gibt es da doch noch eine andere Möglichkeit?
Also, Jesus, alles in allem und der ziemlich leere Himmel, in Anführungszeichen.
Ich hätte gern die Frage noch ein bisschen erläutert.
Also, gibt es noch eine...
Es gibt doch so viele Leute, die von Jesus nichts gehört haben. Mhm. Es gibt auch Leute, die es nicht hören konnten, obwohl sie es gehört haben.
Ja. Reicht das so?
Ja.
Ja? Bitte schön, hier vorne noch.
Es ist von Christus gesprochen worden, von dem Auferstandenen und von dem leeren Grab. Unser Leib zerfällt und wird zu Staub und Asche. Mhm. Wo ist der menschliche Leib Christi? Mhm.
Angekommen? Angekommen. Noch Fragen? Dann würde ich mal sagen, das ist eine halbe Bibelwoche, die wir jetzt noch anschließen.
Ja, danke für die tiefen theologischen Fragen, die Sie hier gestellt haben. Elia und Mose in der Verklärung. Erstens heißt das, Elia und Mose sind nicht einfach tot, sondern ihm leben sie alle. Zweitens, was repräsentieren denn, was stellen denn Elia und Mose dar? Elia ist für das Alte Testament der Inbegriff der prophetischen Botschaft. Elia, der für die Einheit Gottes gegen den Missbrauch kämpft, gegen die Baalim. Und Mose ist derjenige, der das heilige Gesetz gegeben hat. Das sind die beiden Repräsentanten des Alten Testamentes. Das Gesetz und die Prophetie. Und nun kommt diese Stelle, die vor der Passion Jesu dasteht. Und dann wird erzählt, die beiden unterhalten sich mit Jesus. Das heißt, das Gesetz, das Alte Testament als Gesetz und das Alte Testament als Prophetie, sie sagen Ja zu dem, was jetzt geschieht. Mit Karfreitag und Ostern. Deshalb braucht man eine gesamtbiblische Prophetie, in der Gesetz und Propheten gipfeln in Jesus Christus. Das, was wir heute Morgen in dieser Grafik hatten, das ist im Grunde das, was hier angedeutet ist. Elia und Mose bestätigen das Werk Jesu. Wobei Jesus in eine vorösterliche Gestalt versetzt wird, in den Glanz der Erfüllung schon. Ich finde eine Stelle da sehr spaßig. Die Jünger sagen, es ist gut, dass wir hier sind. Wir bauen jetzt mal ein paar Hütten. Es ist gut, dass es uns gibt. Damit sind sie natürlich an der Sache vorbeigerannt. Ich weiß nicht, ist damit ungefähr beantwortet. Die beiden großen Stränge des Alten Testamentes. Das Gesetz, die heilige Forderung Gottes, wird eingeholt, indem Jesus sein Leben lässt für unsere Schuld. Und die Prophetie, all das, was auf Jesus hinweist, wird in Jesus verwirklicht und erfüllt. Und das ist repräsentiert in den beiden Gestalten Mose und Elia. Das müssen Sie nochmal nachfragen. Die Wolke der Zeugen, darüber gibt es unterschiedliche Deutungen. Ich sage jetzt mal eine, die mir lieb ist. Die Wolke der Zeugen sind diejenigen, die uns vorangegangen sind. Es gibt hier ja so einen Glaubensweg aus dem Hebräerbrief durch den Glauben. Alle, die uns vorangegangen sind und uns Mut machen, die umgeben uns. Ich habe in meinem Referat gesagt, etwas flapsig, das ist so wie der Fanclub des VfB Stuttgart. Die stehen drumherum und rufen und machen Mut. Nun lauft doch, nun schießt doch, ihr werdet gewinnen. Ihr kommt ans Ziel. So sind wir umgeben von der Wolke der Zeugen. Dann werden diese Zeugen ja in der besonderen Art, wie sie den Glauben gelebt haben, uns vorgeführt als solche, die uns ermutigen sollen. Also ich vermag nicht einzusehen, dass die Menschen, die für mich gebetet haben, solange sie lebten, jetzt, wo sie näher bei Gott sind, durch den Tod hindurch, damit aufhören sollten. Jetzt verstehen sie die Dimension ja noch ganz anders. Wir sind umgeben von einer Wolke der Zeugen, die uns Mut macht. Haltet durch, damit ihr ans Ziel kommt. Die warten auf uns. Ja, Jesus ist alles in allem. Aber eben nicht Jesus allein, sondern Jesus und diejenigen, die zu Jesus gehören. Und jetzt sagen Sie, sind denn nicht so viele, die nicht zu Jesus gehören? Wir haben in diesen Tagen einmal über jene erregende Stelle gesprochen aus dem ersten Petrusbrief, dass Jesus nach seiner Kreuzigung in die Totenwelt geht, in die Scheol, und dort eine Universalevangelisation veranstaltet für alle Generationen, die vorher gelebt haben. Erst heißt es für die Noah-Leute, die damals ertränkt worden sind. Das heißt, ich glaube nicht, dass ein Mensch verloren geht, weil er das Evangelium nicht gehört hat. Gott findet Weisen, wie er jedem das Evangelium in die Ohren hineinspricht und ans Herz heranträgt. Verloren kann man nur gehen, wenn man dem Evangelium den Glauben verweigert. Aber vielleicht hat Gott eine Weise, das Evangelium an unsere Herzen heranzutragen, dass wir von innen her gar nicht anders können, als sagen, mein Herr und mein Gott. Christus und das leere Grab. Ja, es gibt Dinge, die zur spezifischen Geschichte Jesu gehören und die wir nicht einfach auf uns übertragen können. Der Leib Jesu ist ja noch nicht verwest, auch wenn er Spuren der Verwesung an sich tragen mag. Und er wird dort am Morgen des dritten Tages verwandelt. Das heißt, er wird in die neue österliche Gestalt der Ewigkeitswelt hineinversetzt. Das gehört zu seiner Geschichte. Unsere Geschichte ist eine andere. Unsere Geschichte ist an der Stelle eine andere, dass wir in den Gräbern verwesen und dass unsere Atome in den Kreislauf der Natur zurückkehren. Es gibt eine groteske Szene bei Shakespeare, wo Shakespeare schildert, da wird einer beerdigt und dann kommen Würmer und der Närme, muss das ja drastisch sagen. Nicht? Und dann werden die Würmer genommen und zu Ködern benutzt von Fischen, dann werden die von Fischen aufgefressen und dann werden die Fische gefangen und dann werden die Fische auf dem Markt verkauft. Ja, und was isst man dann? Nicht das war, sondern es ist eine typische Shakespeare-Szene. Unsere materielle Körperlichkeit, unsere atomare Körperlichkeit ist nicht in eins zu setzen, das ist nun meine Meinung, mit dem, was am Leib Jesu geschah, der verwandelt wurde. Aber, dass Gott uns eine neue Leiblichkeit geben wird, ob er die Atome sammelt oder ob er eine neue Art himmlische Atome schafft, aus denen er unsere neue Leiblichkeit schafft. Dafür sind wir zu dumm, das zu beantworten. Denn der Horizont unseres Denkens in Raum und Zeit vermag das nicht in letzter Tiefe auszusagen. Aber ich würde sagen, die Verwandlung des Leibes Jesu gehört zum Spezifischen der Geschichte Jesu, wie es zum Spezifischen der Geschichte Jesu geht, das gehört, dass er von einer Jungfrau geboren wird. Das waren so meine Kommentare zu diesen Fragen.
Dankeschön. Ja, ich denke, wir lassen es an der Stelle ruhen. Wer noch einzelne Fragen hat, darf ihn gerne noch in Anspruch nehmen. Ich möchte gern diesen Abend beschließen, indem ich mit Ihnen bete. Lieber Vater, im Namen Jesu kommen wir noch einmal zu dir und wollen dir ganz herzlich danken für diesen Abend. Es war ein großes Geschenk für uns. Danken dir, dass wir heute Abend so intensiv nachdenken konnten darüber, was das bedeutet, wenn wir zu dir kommen, zu uns selbst, zu den Schwestern und Brüdern, zur Welt, zum Fest, zur Ewigkeit. Wir danken dir, dass du uns diesen Horizont so vor Augen gemalt hast und so vor Augen gestellt hast, dass wir darin Mut finden, unseren Weg zu gehen. Dass es nicht vergeblich ist in dem, was wir tun. dass wir nicht hoffnungslos unterwegs sind, dass wir unsere Saat da in die Erde legen können, dass da auch manche Träne mit dazugehört, aber du wirst sie in deiner Weise abwischen. Wir wollen dir danken. Danken für dich und für dein Wort, für das, was du, Vater, in Jesus Christus für diese Welt getan hast. Und dir danken, dass du uns den Glauben geschenkt hast und dass du uns das Heil und die Ewigkeit gegeben hast. Und wir bitten dich mit diesen Eindrücken dieses Abends, dass du uns zu mutigen und konsequenten Nachfolgern machst, zu Menschen, die dir dienen, zu Kindern, die dir vertrauen. Das erbitten wir. Danke, dass wir jetzt auch diesen Tag zurückgeben dürfen in deine Hände und dich bitten, dass du uns bewahrst dieser Nacht. Lass deinen Frieden über uns und diesem Haus sein. Dir sei die Ehre. Amen.